Ah, das Jinglepad will nicht. Nur Pannen hier heute.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, damit begrüße ich euch etwas verschnupft noch zu den Antifa-News. Wenn man die Antifa-News regelmäßig hört, gibt es wohl auch viele Gründe dafür, verschnupft zu sein. Wir beginnen hier allerdings mit zwei Meldungen, die durchaus als positiv zu bewerten sind. Einerseits gibt es Gutes aus Leipzig im Zusammenhang mit den dortigen Protesten gegen Legida zu vermelden. Andererseits gab es in Magdeburg erfolgreiche Proteste gegen eine Veranstaltung der Campus-Alternative. Weiterhin wollen wir uns mit dem erneut gescheiterten Verbotsverfahren gegen die NPD auseinandersetzen. Und wir schauen kurz auf die Rede, die Björn Höcke Anfang dieser Woche in Dresden gehalten hat. Wir haben also wieder mal viel vor. Los geht's. Letzte Woche Montag hat in Leipzig wieder mal ein Aufmarsch des rassistischen Legida-Bündnisses stattgefunden. 2 Jahre Legida sollten da begangen werden, eine Jubiläumsdemo, also für die Rassisten. Als solche fiel die Zahl der Demo-Teilnehmer dann aber doch eher mau aus, trotz Einladung des Sängers der Fascho-Hool-Band Kategorie C.
Etwa 400 Leute sollen sie zusammenbekommen haben, immerhin.
Demgegenüber haben sich etwa 3000 Menschen an den Protesten gegen Legida beteiligt. Mehrere Bündnisse hatten gegen Legida mobilisiert. Dementsprechend viel Polizei soll da auch im Einsatz gewesen sein und das hieß natürlich mal wieder viel Gerenne durch die Straßen von Leipzig. Man kennt solche Dinge. Gegen Ende der Legida-Veranstaltung gab es dann allerdings eine Überraschung. Von der Legida-Bühne wurde die Auflösung des Legida-Bündnisses und das Ende der Leipziger Montagsspaziergänge verkündet. Legida gibt es also nicht mehr und das ist wohl wahrlich endlich mal eine gute Nachricht. Zurückblickend kann man wohl sagen, dass es mehrere Faktoren gegeben hat, die zum Scheitern des Legida-Bündnisses geführt haben. Das Leipziger Pendant zur Dresdner Pegida war stets ein offen neonazistisches Bündnis. Die Organisatoren haben sich aus Nazis rekrutiert, große Teile der Teilnehmer bestanden aus offenen Nazis. Im Gegensatz zu Pegida hat sich Legida also nicht von rechts außen abgegrenzt, auch wenn Pegida in der inhaltlichen Ausrichtung natürlich auch rassistisch und faschistisch zu nennen ist. Offener Neonazismus ist für viele so denkender Menschen offenbar doch ein Grund, einer Demonstration eher fernzubleiben. Und so konnte Legida nie die Mobilisierungserfolge erreichen, wie es in Dresden möglich war und ist. Hinzu kommt, dass das Organisationsteam von Legida sich in den 2 Jahren, die es bestanden hat, auch mit zahlreichen Streitigkeiten selber beschäftigt hat. Davon könnten zahlreiche Führungswechsel bei Legida, die es da gegeben hat. Letztlich konnte hier kein charismatischer Führer die Massen an sich binden, wie es bei Pegida mit Lutz Bachmann der Fall ist. Weiterhin dürfte zum Scheitern von Legida auch die Beziehung eben zur großen Schwester in Dresden beigetragen haben. Als sich in Dresden innerhalb des Orga-Teams Lutz Bachmann und Tatjana Festerling zerstritten haben, da hat Legida zu Festerling gehalten. Festerling musste gehen und so ist für Legida auch die Unterstützung aus Dresden weggefallen. Zuletzt hat natürlich auch der kontinuierliche Protest gegen Legida zum Scheitern beigetragen. Legida wurde stets von lautstarken Protesten begleitet, die letztlich auch das Kräfteverhältnis in Leipzig klargemacht haben. Die Erfahrung, regelmäßig mit einem Wanderkessel der Polizei durch Leipzig zu marschieren und dabei lediglich auf Gegendemonstranten zu treffen, dürfte ihre Wirkung gehabt haben. In diesem Sinne gilt natürlich ein Glückwunsch und herzlicher Dank an die Aktivistinnen und Aktivisten in Leipzig. Natürlich wird es weiter Gründe geben, auch dort aktiv zu bleiben. Als sich Legida aufgelöst hat, haben sie gleichzeitig die Arbeit an einem sachsenweiten Netzwerk angekündigt. Außerdem machen wir uns nichts vor, auch in Leipzig haben in den letzten 2 Jahren Neonazis und rassistische Bürgerinitiativen Aufwind bekommen und die werden weiter da sein, ob mit oder ohne Legida. Eine weitere gute Nachricht gibt es aus Magdeburg zu vermelden. Für letzten Donnerstag hatte dort die Campus-Alternative, die Hochschulorganisation der AfD, zu einer Veranstaltung eingeladen. Als Redner sollten auftreten André Poggenburg, also der AfD-Chef in Sachsen-Anhalt, und Gerald Wolf, ein Populärwissenschaftler und Neurobiologe. Motto der Veranstaltung ist gewesen: Gender Mainstreaming, der gesellige Zeitvertreib für Leute ohne Probleme. Wir kennen das aus neurechten Kreisen. Mit einem plumpen, scheinbar evidenzbasierten Biologismus sollte für ein traditionelles Bild der Geschlechterrollen geworben werden. Gegen die Gleichmacherei der Gender-Ideologen, wie sie es sagen. Die Campus-Alternative hatte ihre reaktionäre Rechnung allerdings ohne ihre Kommilitonen gemacht. Die haben im selben Hörsaal kurz vor Poggenburg und Co. eine Diskussionsveranstaltung durchgeführt, bei der sie ihrerseits über Geschlechterverhältnisse diskutiert haben. Und danach haben sie den Hörsaal einfach nicht wieder verlassen. Poggenburg und Co. wurden lautstark empfangen, Applaus und Buhrufe wollten nicht enden. Als dann auch noch mehrere Transparente gegen die AfD auf dem Podium entrollt wurden, kam es durchaus zu Gerangel und tumultartigen Szenen. Wie berichtet wird, auch ein Böller soll gezündet worden sein. Poggenburg und Co. riefen nach der Polizei. Als die eintraf, entschied die wohl, dass es das Klügste wäre, die AfD-Anhänger aus dem Saal zu führen. Der Protest ist einfach in der Überzahl gewesen. Als Poggenburg und Co. von dann ziehen mussten, klang das im Hörsaal so. So klang es also in Magdeburg letzte Woche an der Uni. Glückwunsch also auch an die Magdeburger Studenten und Studentinnen, dass es ihnen gelungen ist, eine AfD-Propagandaveranstaltung zu verhindern. Eines solchen Zuspruchs können sie sich unterdessen keineswegs sicher sein. Im Nachgang hat Holger Stahlknecht, also der Innenminister von Sachsen-Anhalt, das Verhalten der Studenten als undemokratisch getadelt. Wir wissen, dass Stahlknecht selbst viel drauf hält, etwa solchen Gestalten wie dem neurechten Intellektuellen Götz Kubitschek ein Podium zu geben. Allerdings kamen ähnliche Äußerungen auch aus anderen Parteien und was dabei auffällt, Poggenburg, Gerald Wolf und die Campus-Alternative mussten sich ihrerseits öffentlich kaum dafür rechtfertigen, dass sich in ihrer Gefolgschaft offene Neonazis befanden. Auf den entsprechenden YouTube-Videos sind mehrere Mitglieder der Neonazi-Partei Die Rechte zu sehen, in kollegialer Nähe zu Poggenburg und Co. Weiterhin ist auf den Videos zu sehen, wie die Handgreiflichkeiten von Mitgliedern der Jungen Alternative ausgehen. Darauf sollte man eingestellt sein, wenn beim nächsten Anlauf der Campus-Alternative in Magdeburg, der gewiss folgen wird, wieder Gegenproteste geplant sind. Am vergangenen Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil gesprochen im Verbotsverfahren gegen die NPD. Das Gericht hat entschieden, die NPD nicht zu verbieten. Das heißt also, das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD ist nun gescheitert. Die Begründung dieser Entscheidung ist durchaus interessant. Zwar seien die Ziele der NPD durchaus verfassungsfeindlich. Die NPD weise ideologisch eine Nähe zum Nationalsozialismus auf, sei antisemitisch und plane die Vertreibung nicht unerheblicher Bevölkerungsteile. Allerdings sei die NPD in ihrem momentanen Wirkungskreis nicht dazu in der Lage, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ernsthaft zu gefährden. So ähnlich war es von vielen im Vorfeld erwartet worden. Der NPD wird momentan keine große Bedeutung zugemessen und deshalb wird der Verbotsantrag zurückgewiesen. Nun kann man sich durchaus unsicher sein, wie der Ausgang dieses Verbotsverfahrens zu bewerten ist. Aus linker Perspektive konnte man einer Verbotspolitik zunächst erstmal ohnehin kritisch gegenüberstehen. In der Erfahrung hat sich ja gezeigt, dass Verbotsurteile gegen rechts später oft auch gegen links angewendet werden. In diesem Sinne ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts durchaus zu begrüßen, denn es hat die Hürde für ein tatsächliches Verbot hoch angelegt. Interessanterweise hat der Strafsenat des Bundesverfassungsgerichts in seiner Begründung auch Bezug auf das Verbotsurteil gegen die KPD im Jahr 1956 Bezug genommen. Im Text heißt es explizit, dass man an der damaligen Auffassung explizit nicht festhalte, nachdem ein Verbot auch dann in Frage komme, wenn die Partei nach menschlichem Ermessen keine Aussicht hat, ihre verfassungswidrige Absicht in absehbarer Zukunft zu verwirklichen. Das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht der Begründung des KPD-Verbots von 1956 explizit widersprochen hat. Eine durchaus bemerkenswerte Veränderung in der Rechtsprechung. Auch wenn damit das KPD-Verbot natürlich nicht aufgehoben ist. Wenn man sich nun fragt, was das Urteil für die extreme Rechte insgesamt bedeutet, muss es für die auch nicht unbedingt ein guter Ausgang des Verfahrens gewesen sein. Der Vorlauf des Verbotsverfahrens hatte dazu geführt, dass sich zahlreiche Gruppierungen aus der NPD gelöst haben und nun etwa mit dem Dritten Weg und der Partei Die Rechte mehrere Konkurrenzparteien in der rechtsextremen Landschaft unterwegs sind. Das heißt, nach dem Verbotsverfahren haben wir eine zersplitterte rechtsextreme Szene, in der die NPD kaum noch Bedeutung hat, aber als Konkurrenz in der Szene bestehen bleibt. Das Bundesverfassungsgericht hat da nur ausgesprochen, was jeder schon wusste, dass die NPD nicht mehr viel zu melden hat. Damit könnte man durchaus zufrieden sein. David Bekrich vom Miteinander e.V. hat allerdings eine etwas andere Einschätzung.
Ich habe ehrlich gesagt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot so erwartet, wie es ausgefallen ist. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich glaube, dass die NPD eben nicht, wie das Parteienverbotsverfahren erfordern würde, eine Partei ist, die tatsächlich in der Lage ist, die Demokratie in diesem Land abzuschaffen. Und damit sind wir in einer neuen Situation. Die NPD ist schon immer so etwas wie eine organisatorische Hülle für den militant organisierten Neonazismus gewesen. Und sie wird auch weiterhin dafür zur Verfügung stehen, auch wenn sie jetzt eben im Moment personell, finanziell und strukturell ausgezehrt dasteht, würde ich davor warnen, diesen Freispruch sozusagen als das finale Ende der NPD zu begreifen, sondern ich glaube, wenn man sich die Geschichte der NPD anguckt, dann wird man schnell merken, dass die Partei immer wieder schwere, auch zum Teil existenzielle Krisen erlebt hat und diese aber im Wesentlichen alle auch überlebt hat in dem Sinne, als dass sie eben eine Organisation, eine Partei war und ist, die für Neonazis dann zur Verfügung steht, wenn andere Organisationsmodelle scheitern oder dem Verbot anheimfallen.
Ähnlich sieht es auch der Politologe Gerd Wiegel, mit dem wir noch vor dem Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichtes gesprochen haben.
Ich glaube, alle diejenigen, die sich länger mit der NPD beschäftigen, und das kann man ja, wie Sie sagen, in der Tat über mehr als ein halbes Jahrhundert mittlerweile, werden vorsichtig sein bei der Frage, war es das mit der NPD? Die NPD ist nachweislich in einer schweren Krise, sowohl finanziell, das ist sie aber schon seit vielen Jahren, als auch politisch durch die Konkurrenz auf dem rechten politischen Flügel durch die AfD. Die NPD ist mittlerweile in keinem Landtag mehr vertreten, hat noch eine Reihe von kommunalpolitischen Mandaten, aber ist doch generell seit vielen Jahren auf einem absteigenden Ast. Das heißt, die Partei ist in so einer gewissen Agonie. Trotzdem würde ich keinen Abgesang anstimmen wollen, weil die NPD sich leider schon viel zu oft von solchen schweren Krisen auch wieder erholt hat. Wiewohl ich im Moment keine besonders positive Prognose für die weitere Entwicklung der NPD geben würde, weil natürlich viele, zumindest potenzielle Anhänger der NPD heute auf eine Partei setzen, die aus ihrer Sicht wahrscheinlich viele Ähnlichkeiten mit Inhalten der NPD aufweist, die aber weitaus erfolgreicher ist, nämlich die AfD.
Der Einfluss der NPD ist in der Tat extrem zurückgegangen. Also wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit Ende der 90er Jahre oder das erste Jahrzehnt der 2000er Jahre, wo die NPD so etwas wie den Höhepunkt ihres Einflusses im Rechtsextremismus erlebt hat, dann ist einfach dieser Einfluss heute nicht mehr gegeben und die Faktoren dafür sind ganz unterschiedliche. Der eine ist natürlich, dass die NPD nicht mehr in den Landtagen in Schwerin und Dresden vertreten ist, aber der andere ist eben auch, dass mit der AfD eine neue politische Kraft entstanden ist, die einerseits das Handlungsfeld der NPD abgeräumt hat und andererseits weit darüber hinausgeht. Also man könnte auch sagen, die NPD hat über viele Jahre den Boden bereitet, auf der dann die AfD ernten konnte.
Wie es mit der NPD weitergeht, wird sich zeigen. In der Erfahrung hat sich gezeigt, dass man sie nicht vorschnell für tot erklären sollte. Und es lohnt sich, weiterhin vor Augen zu haben, was das Spezifische an der NPD ist.
Das Spezifische ist nach wie vor, dass die NPD eine organisatorische Basis für einen harten Kern einer extremen Rechten bieten kann, der sagen potenziell auch dem militanten Neofaschismus entspringt und die NPD bis heute in diese Richtung keinerlei Abgrenzung vornimmt. Das heißt, die Möglichkeit für dieses Spektrum, die NPD als eine Plattform zu nutzen, die ihnen organisatorisch, aber in Maßen, ich hatte ja von der finanziellen Krise der NPD gesprochen, aber in Maßen auch finanzielle Möglichkeiten bietet. Das ist, glaube ich, eine der Schlüsselfunktionen der NPD. Ich sehe sie jetzt weniger auf dem parteipolitisch-parlamentarischen Ebene als eine tatsächlich reale Gefahr, wobei im Moment niemand weiß, wie sich die AfD weiterentwickelt. Ich gehe nicht davon aus, dass die AfD wie etwa manche andere Rechtsparteien schnell wieder verschwinden wird. Aber natürlich weiß man nicht, ob die Radikalisierung, die wir ja seit 2, 3 Jahren in diesem Land erleben, nicht letztendlich auch einer Partei wie der NPD zugutekommen kann. Dennoch, wenn ich davon nicht ausgehe, hätte sie nach wie vor eine Funktion für diesen militanten Teil der Szene, sei es in Form von Unterstützung von Konzerten, sei es in Form von Unterstützung von Kameradschaften, sei es aber auch in Form für Leute ein Bezugsfeld und auch Jobs teilweise zu schaffen über kommunale Mandate, über Mitarbeiterstellen und so weiter und so fort.
Ihr habt es gehört, wie es David Begrich formuliert hat. Die NPD hat jahrelang den Boden mitbeackert, den jetzt die Alternative für Deutschland ernten kann. Dass es durchaus inhaltliche Überschneidungen zwischen beiden Parteien gibt, das hat sich auch am vergangenen Dienstag gezeigt. An dem Dienstag, an dem übrigens das sozusagen Nichtverbot der NPD verkündet wurde, da hat der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke in Dresden eine Rede gehalten, die eines Udo Pasteurs durchaus würdig gewesen ist. Es ist wahrlich eine Brandrede, die Höcke da gehalten hat. Eine Rede, in der sich einmal mehr als völkischer Einpeitscher bewiesen hat. Mehrere Aspekte dieser Rede sind bereits aus den Reihen der patriotischen Plattform innerhalb der AfD bekannt. Die AfD sei die letzte evolutionäre Chance zur Rettung des Vaterlands. Wenn dieser Versuch scheitert, so die logische Schlussfolgerung, muss es eine völkische Revolution sein. Weiterhin formulierte Höcke, wie schon viele Male zuvor, seine Anforderung an die AfD ist, dass es eine Bewegungspartei sein müsse, also eine Partei, die nicht der Logik des Parlamentarismus verfallen dürfe. Interessant ist dabei gewesen, die Formulierung dieses Anspruches war in dieser Rede von Höcke mit einer unzweideutigen Kampfansage an all jene innerhalb der AfD verbunden, die noch irgendwie gemäßigt sind. Höcke stellt innerhalb der AfD die Machtfrage und er macht klar, dass er seinen völkischen Kurs innerhalb der Partei zum einzigen Kurs machen möchte. Das Interessante in dieser Rede folgt aber am Schluss und hatte eine geschichtspolitische Dimension. An diesem Dienstag zu Gast in Dresden musste er natürlich auf das Kernstück der Dresdner Identität zu sprechen kommen, die Bombardierung Dresdens am Ende des Zweiten Weltkriegs.
Die Bombardierung Dresdens war ein Kriegsverbrechen. Sie ist vergleichbar mit den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki. Der Bombardierung Dresdens und der anderen deutschen Städte wollte man nichts anderes als uns unsere kollektive Identität rauben. Man wollte uns mit Stumpf und Stiel vernichten, man wollte unsere Wurzeln roden. Und zusammen mit der dann nach 1945 begonnenen systematischen Umerziehung hat man das auch fast geschafft.
Ich habe diesen kurzen Ausschnitt von Höckes Rede hier nur gespielt, um etwas deutlich zu machen. Höcke hat hier eine beispiellose Täter-Opfer-Umkehr vorgenommen. Die Bombardierung Dresdens erfolgt in dieser Rede nicht im Kontext eines Vernichtungskrieges, mit dem die Deutschen Europa überzogen hatten. Nein, der Vernichtungswille wird den Alliierten unterstellt. Mit Stumpf und Stiel wollten sie die Deutschen ausrotten und wo sie dieses Vernichtungswerk nicht im körperlichen Sinne vollenden konnten, da setzten sie es in einem kulturellen Vernichtungsfeldzug fort, indem sie nach dem Zweiten Weltkrieg eine Umerziehungsdiktatur errichtet haben. Deutschland und die deutsche Identität sollte vernichtet werden, als die Alliierten deutsche Städte bombardierten. Ist Björn Höcke mit solch einer Aussage überhaupt noch von der Position eines Neonazis entfernt? Er hat in dieser Rede noch nachgelegt. Er griff die Rede des Bundespräsidenten Weizsäcker vom 8. Mai 1985 an, in dem dieser die deutsche Schuld zum Teil der deutschen Identität erklärt hatte. Höcke bezeichnete das Berliner Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande und erforderte einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, um endlich wieder vor allem über die positive Geschichte der Deutschen sprechen zu können. Jeder kann jetzt ganz klar wissen, dass die AfD nicht nur eine völkisch-nationalistische und rassistische Partei ist, sondern dass in ihren Reihen auch eindeutig geschichtsrevisionistische Positionen vertreten werden. Für eine radikale Linke gilt angesichts dessen die Erarbeitung und Stärkung einer eigenen geschichtspolitischen Position, die könnte in etwa so aussehen: Demokratische und völkische Nationalisten streiten sich darum, ob Schuld zur deutschen Identität gehört oder nicht. Eine linksradikale Position verabschiedet sich von dem Gedanken einer nationalen Identität, weil er nichts als Leid und Mord in die Welt gebracht hat und bringt. Das waren soweit die Antifa-Nachrichten auf Radio Korax und auch in der Übernahme im Pi-Radio-Verbund in Potsdam und in Sachsen-Anhalt, in der Übernahme auch bei Radio Blau und manchmal auch bei anderen freien Radios, an denen an dieser Stelle hier Grüße ausgerichtet seien. Die Antifa-News hört ihr an jedem Donnerstag und damit gebe ich zurück ans tagesaktuelle Programm.